Mir ist selber aufgefallen, dass ich in letzten, also ich habe 4 Predigten in diesem Jahr gemacht. Da ging es jeweils immer um das zweite Kommen von Jesus. Es ging einmal um, wie ist das Königreich Gottes? Wie ist das Leben im Millennium? Dann meine letzte Predigt hieß die letzte Generation, Parallelen zwischen der Generation Josua und der Generation von uns heutzutage. Und heute geht es um die falschen Erwartungen, die mit dem zweiten Kommen von Jesus verbunden sind. Gott hat mir irgendwie gesagt, ich soll über das zweite Kommen von Jesus reden. Und ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergeht, aber immerhin. Das ist jetzt Nummer 4. Und bitte? Bis er kommt, ja. Dann sind es ja nur noch 2-3 Mal.
Dann wechselst du das Thema.
Dann wechsle ich das Thema, genau. Und bevor ich auf die falschen Erwartungen über das zweite Kommen eingehe, machen wir mal einen kleinen Rückblick in das Neue Testament. Da gab es auch falsche Erwartungen an das erste Kommen von Jesu. Hatten die Juden vor allen Dingen richtig falsche Erwartungen. Ihr kennt alle die Geschichte, dass diese Sterndeuter aus dem Land des Ostens kamen, wie das so heißt, ja, und sind zum Herodes gegangen und haben gesagt, hey, da kommt bald der König der Juden. Und da war Aufruhr, ja, da war Alarm im Land, da hieß es, oh wow, jetzt wollen sie die Römer hier rausschmeißen. Und die Juden haben das auch gedacht. Die haben auch gedacht, Jesus kommt, um ein Königreich aufzurichten und die Römer zu vertreiben. Und die haben tatsächlich gedacht, dass Jesus ein weltliches Königreich aufrichten will, das unter den ganzen anderen Königreichen der Welt eine besondere Stellung hat, weil die Juden halt Gottes Volk sind und so weiter. Und die sind so auf diese Erwartung fixiert gewesen, dass sie dann überhaupt nicht geblickt haben, was passiert ist. Die haben nicht verstanden, was wirklich durch das Kommen von Jesus passiert ist, bis zu dem Maß, dass sie bis heute sagen, der Messias ist nicht gekommen. Wenn du dir das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann kannst du sehen, auf was für ein schiefes Gleis du kommen kannst, wenn du falsche Erwartungen hast. Die sind sowas von neben der Spur, ja, und konnten aufgrund dieser falschen Erwartung, dieser falschen Annahme, nicht sehen, was sich vor ihren eigenen Augen abgespielt hat. Und das soll uns möglichst bitte nicht auch passieren. Dass wir Dinge sehen vor unseren Augen und wir kapieren nicht, was läuft. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich mal damit befasst, was erwarte ich denn eigentlich über das zweite Kommen von Jesus? Also Jesus wollte kein neues Königreich, kein neues weltliches Königreich aufrichten, sondern er hat gesagt, mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Von ganz anderer Art. Uns ist natürlich heute vollkommen klar, dass Jesus nicht gekommen ist, um hier König zu machen. Also bei seinem ersten Kommen, dass er hier nicht als weltlicher König auftreten wollte, ist uns natürlich vollkommen klar. Aber wie viele Menschen haben erfasst, dass er gekommen ist, um ein Königreich ganz anderer Art aufzurichten und es bereits getan hat? Wie vielen Leuten ist das wirklich klar? Die meisten Christen haben bis heute nicht verstanden, wie dieses Königreich anderer Art aussieht. Sie denken immer noch, es hat was mit Einhalten von Geboten zu tun. Man muss bestimmte Rituale ausüben und man muss gute Taten tun, um dort hineinzukommen. Und sie haben nicht verstanden, eigentlich sind sie schon drin. Eigentlich sind sie schon in diesem Königreich anderer Art drin. Aber sie leben nicht so. In Lukas 17 steht, die Pharisäer wollten von Jesus wissen, wann wird denn Gottes Reich kommen? Er antwortete ihnen, Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn Gottes Reich ist jetzt schon da, mitten unter euch. So, wie viele Leute, wie viele Christen auf der Erde leben in einem anderen Königreich? Bewusst. Sind sich dessen bewusst, dass das neue Königreich bereits da ist und dass sie darin leben? Jeder wiedergeborene Christ lebt seit seiner Wiedergeburt als Bürger dieses Reiches. Aber viele verhalten sich immer noch so, als ob sie entweder unter dem Gesetz von Mose wären oder dem Weltsystem unterworfen wären.
Ich muss das einfach demonstrieren. Das sind im Grunde drei Reiche.
Nimmst du mal das Mikro, dass es mit auf Aufnahme kommt?
In schwacher Weise will ich das versuchen zu demonstrieren. Es sind eigentlich drei Reiche. Einmal das Königreich Gottes, in dem wir eigentlich drin sind, wenn wir uns dessen bewusst sind. Oder es ist die Welt, einfach die Menschen, die Jesus nicht kennen. Oder es ist der alte Bund, den Gott mit den Juden geschlossen hatte. Da finden sich ja auch einige wieder, weil sie meinen, sie müssen dahin zurück und Gesetze einhalten und artig und brav sein. Wo bin ich, muss man sich denn fragen. In welchem Reich bin ich, wenn ich das so höre? Bin ich da in dem, ich muss Wohlverhaltensreich, also alter Bund, Gesetze einhalten, richtig sein, sonst passiert was? Oder bin ich in der Welt? Ich mache das so, wie alle das machen, das wird schon irgendwie gut gehen. Oder bin ich in dem, was Kai hervorheben will, in diesem Königreich Gottes, was Jesus schon vor 2000 Jahren aufgebaut hat und lebe darin bewusst und profitiere vor allem davon. Muss jeder für sich selber beantworten. Aber das mal so gegenüberstellen, finde ich sehr wertvoll. Für mich war es wertvoll.
In diesem Königreich anderer Art ist unsere Versorgung garantiert. Mach dir keine Sorgen um deine Versorgung. Denn der Versorger weiß, was du für Sorgen hast und deckt sie ab. Gesundheit sollte kein Thema sein. Ist erledigt. Heilung steht bereit. Dämonische Mächte sind unter unseren Füßen. Und Gott präsentiert sich uns im neuen Bund als unser Bündnispartner, der immer zur Stelle ist, wenn wir ein Problem haben. Gut, wir erleben nicht alles davon die ganze Zeit, aber wir glauben, ich glaube, das kann ich sagen für uns alle, wir glauben, dass das eine Realität ist, dass das wirklich Gottes Zusagen sind. Andrew Womack sagt immer so gerne, wenn du wegen deines Christseins angeklagt wärst, würde es genug Beweise geben, um dich zu überführen. Ja, oder sieht man das gar nicht, dass du Christ bist und du lebst so wie alle anderen auch? Lebst du in diesem Königreich anderer Art? Es gibt leider auch Christen, die sich eine Hilfstheologie bauen, um zu begründen, warum zum Beispiel die Kraftwirkungen Gottes heutzutage nicht mehr für uns sind, ja, dass die Gaben des Geistes mit den Aposteln verschwunden sind und so weiter. Was haben die für eine Erwartung? Was haben die für eine Erwartung an Jesus seit seinem ersten Kommen? Und was für eine Erwartung werden sie haben an sein zweites Kommen? Also wenn du das erste Kommen schon mal nicht richtig beurteilst, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein, ein zutreffendes Bild vom zweiten Kommen zu haben. Viele, die sich Christen nennen, erwarten, dass sie eines Tages aufgrund ihrer guten Taten errettet werden und haben ihr Knie nicht vor Jesus gebeugt. Diese Menschen werden ein böses Erwachen haben. Denn wir wissen, das Einzige, was Gott interessiert, ist, ob du ihn angenommen hast, ob du ihn anerkennst als den einzig lebendigen, wahren Gott. Das ist das Einzige, was Gott interessiert. Deine tollen Taten, alles, was, wenn du eine super Life School aufgebaut hast und tolle Predigten gehalten hast, das interessiert ihn kein Stück. in Bezug auf Errettung, ja. Also wir sehen, es kann verheerende Folgen haben, wenn man falsche Erwartungen an das erste Kommen hat. Dann kannst du es verpeilen, kannst du es voll verpassen und bis heute mit einem Schleier vor Augen rumlaufen und nicht verstehen, dass das neue Königreich anderer Art bereits seit 2000 Jahren unter uns ist. Schlimm, oder? Also ich meine, mich hat das ein bisschen schockiert, wenn man sich das mal vorstellt, ja, wie man es verpassen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man die richtigen Erwartungen hat, auch an das zweite Kommen. Und deswegen möchte ich jetzt über ein paar falsche Erwartungen im Zusammenhang mit dem zweiten Kommen reden. Ich habe 4 Punkte dabei. Die erste falsche Vorstellung, die mir da sofort einfällt, ist die Vorentrückung. Vorentrückung bedeutet, dass bevor die Trübsal anfängt, alle wiedergeborenen Christen weggebeamt werden, also rausgeholt werden aus dieser Welt, damit sie durch diese harte Zeit nicht hindurch müssen. Und ich will das jetzt, also das wäre eine eigene Predigt wert, warum, welche Argumente, ich habe eine ganze Liste, eine ganze lange Latte von Argumenten, warum Vorentrückung eine Irrlehre ist. Aber ich will jetzt hauptsächlich über die schlimmen Folgen davon reden, wenn du damit rechnest. Wenn man sein Leben darauf baut, dass, wenn es noch ein bisschen schlimmer wird, man entrückt wird, wird man ein schlimmes Erwachen haben. Wenn wir mit den schockierenden Ereignissen der Trübsalzeit konfrontiert werden, dann kann es gut sein, dass so jemand an Gott Anstoß nimmt. Der denkt dann, Gott, du hast mir doch versprochen, dass du mich hier rausholst. Hat er nicht. Ich meine, aber das denken die. Ja? Also, du wolltest mich doch hier rausholen. Und jetzt muss ich dieses furchtbare Szenario hier durchleben. Und dann, in diesem Kontext muss ich daran denken, was in 2. Thessalonicher steht. Ich glaube, das habe ich auch. Ja. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Dieser Abfall kommt vielleicht genau dann, wenn die Menschen merken, oh, ich dachte, ich werde entrückt, jetzt muss ich durch diese Zeit durch. Was ist denn das für ein Gott? Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Mögliches Szenario. Ja? Wir müssen uns mental auf diese Situation vorbereitet sein. Wenn Gott durch seine Rachenengel Menschen tötet, massenhaft, müssen wir mental darauf vorbereitet sein. Wir alle zitieren gerne den Psalm 91. Wenn 1000 zu meiner Linken fallen und 10.000 zu meiner Rechten, mir würde es nichts ausmachen. Zitieren wir immer wieder gerne. Ja, ja, und was ist es, wenn es wirklich passiert? Wenn links 10.000 Leichen liegen und rechts 1.000 Leichen und damit du in deine Haustür kommst, musst du über einen Berg Leichen drüber klettern. Was ist dann? Weißt du, was du da sagst? Ja? Wir müssen mental darauf vorbereitet sein. Das mit den 10.000 zu deiner Linken und 1.000 zu deiner Rechten ist keine fiktive Situation, sondern das wird Realität werden. Und wenn du das dann siehst, diese vielen Toten, dann darfst du keinen Zweifel daran haben, dass Gottes Gericht gerecht ist. Dass jeder, der jetzt hier gestorben ist, aus Gottes Perspektive gerecht gerichtet worden ist. Gott macht keine ungerechten Urteile. Jeder, den es dann erwischt, hat eine verdiente Strafe bekommen. Was Gott schon vor tausenden von Jahren angekündigt hat, es wird ein Tag kommen, wo ich das abrechnen werde, wo ich das beurteilen werde. Hast du dein Knie vor mir gebeugt oder nicht? Es wird dieser Tag kommen und wenn er dann da ist, dann dürfen wir nicht geschockt sein. Es ist dann gerecht. Die Leute haben so viel Zeit gehabt, wir haben ja eben gesungen, wie gut Gott ist und wie geduldig er ist und so weiter. Irgendwann ist eben diese Zeit der Geduld vorbei. Und was auch ganz wichtig ist, wenn du das dann siehst, dann solltest du nicht Angst bekommen. Und vielleicht denken, oh, habe ich vielleicht doch eine Sünde nicht bekannt? Ja? Wenn du wiedergeborener Christ bist, brauchst du dir die Frage nicht zu stellen. Aber hast du wirklich eine absolute Heilsgewissheit? Sonst wirst du nämlich in so einem Moment anfangen zu wackeln. Du brauchst absolute Heilsgewissheit. Bin ich errettet? Und dann brauchst du keine Sorgen mehr zu machen. Also wenn du nicht glaubst, dass du so einer Situation ausgesetzt wirst, jemals ausgesetzt sein könntest, dann kann es sein, dass du genau dann einknickst, wenn die Situation kommt. Deswegen kann ich euch nur raten, erwartet, dass ihr da durch müsst. Erwartet das. Wir sind gemacht für eine Zeit wie diese. Wir sind nicht schwach. Ja? Wir sind gewappnet. Und um gewappnet zu sein, müssen wir nüchtern sein. Wir müssen nüchtern sein. Das bedeutet, wir müssen unsere Gefühle unter Kontrolle haben, wenn wir sowas sehen. Wir dürfen keine Angst mehr haben. Wir müssen uns mit dem Thema Angst beschäftigen und sie aus unserem Leben rauskriegen. Noch eine kleine Randnotiz. Wir werden in diese Situation nur kommen, wenn wir nicht mit der Masse geschwommen sind. Du wirst, wenn du mit der Masse schwimmst und alles glaubst, was dir irgendwelche Leute erzählen, wirst du nicht in diese Situation kommen, dass du noch stehst, dass du noch den echten Glauben in dir hast. Ja? Die große Mehrheit der Christen geht auf den breiten Weg. Also was in Matthäus 7 da steht, da geht es um Christen. Die große Masse der Christen geht auf den breiten Weg direkte Mente ins Verderben hinein. Also, vor Entrückung ist so eine populäre Idee, der viele Christen hinterherrennen und die von der großen Mehrheit der Christen auch geglaubt wird. Aber nüchtern sein bedeutet, prüf das selber. Stimmt das? Wo siehst du das in der Bibel? Welche Verse nimmst du dafür? Sind die auch sauber interpretiert? Ja, oder sind die herbeigezwungen worden, um das zu sagen, was jemand möchte? Suchst du dir Lehre, die dir die Ohren juckt? Oder forschst du selber in der Bibel? Wir haben das Handwerkszeug gekriegt, um es selber beurteilen zu können. Und deswegen lasst euch nichts erzählen, auch nicht von mir, sondern überprüft es selber. Das ist mal also die erste falsche Vorstellung, die Vorentrücke. Die zweite falsche Erwartung. Viele erwarten, dass wir in der Gegenwart von, also oder ich sag mal anders. Ich habe ja mal darüber gesprochen, wie das Millennium aussieht und wie das Leben da sein wird, dass es da keinen Tod mehr gibt und dass es keine gefährlichen Tiere mehr gibt und so weiter. Also das Millennium ist nach der Wiederkunft Jesu, da tritt Jesus seine Königsherrschaft an und wir leben dann in einem Königreich. Ein Königreich hier auf Erden. Und viele Christen erwarten, dass sie im Millennium, im nächsten Zeitalter, also wenn Jesus wiedergekommen sein wird, alle gleichgestellt sind. Alle haben dieselben Fähigkeiten, dieselben Positionen gegenüber Jesus, alle sind auf demselben Niveau von Glauben und von Reife und so weiter. Das ist ein Irrglaube. Das ist ein Irrglaube. Auch diese Erwartung kann Anlass für herbe Enttäuschung sein. Wenn du erwartest, eine bestimmte Position zu haben und dann merkst du, dass der, den du immer für das Letzte gehalten hast oder für den Letzten, dass der Erste ist. Daran kann man Anstoß nehmen. Und dann kann man sagen, Gott, du bist ungerecht. Und dann bist du schon kurz vorm Abfall. Es ist möglich. Ja? Also im nächsten Zeitalter wird es Unterschiede geben. In Matthäus 25 gibt es zwei Gleichnisse, die das klar machen sollen. Das Gleichnis der 10 Jungfrauen und das Gleichnis mit den Talenten. Diese beiden Gleichnisse belegen, dass es Unterschiede geben wird. Alle wiedergeborenen Christen sind die Braut. Darum geht es in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Alle wiedergeborenen Christen sind die Braut. Aber nicht alle werden zur Hochzeit des Lammes eingehen. Da kannst du auch Anstoß dran nehmen. Ja, warum bin ich nicht dabei? Der macht mir die Tür vor der Nase zu. Was ist denn das für ein Rüpel? So kann man Anstoß nehmen. Also, Im Gottesreich gibt es Hierarchien und Strukturen. Ja? Kannst du mich nicht mehr hören?
Wahrscheinlich, sonst würde sie das ja nicht sagen. Verstehen, könnt ihr gut hören oder nicht so?
Ja.
Gut.
Ja?
Also so. Gottes...
Geht so da hinten? Also geht so, reicht das.
Bisschen lauter, ich mach mal ein bisschen Tick. Ich mach mal eben... Kurz vor Schluss merkt ihr dann, dass es ist besser. Okay. Also, Gottes Reich, neuer Art, nein, das ist die Fortsetzung, das ist das Königreich auf der Erde. Es wird sein wie ein Königreich. In einem Königreich gibt es, da habe ich jetzt, muss ich extra nachgucken, wie die Rangordnung ist, Fürsten, Grafen, Barone und Ritter. Und so wird es auch im Millennium sein. Ich kann da jetzt nicht lange rummachen. Ne? Du brauchst es dann nicht nach jedem Wort zu sagen. Also im Millennium wird es keine Anarchie geben, auch keine Demokratie und auch keinen Sozialismus, wo alles gleich gemacht ist. Es wird ein Königreich sein. Also auch hier gibt es jede Menge Möglichkeit, Anstoß zu nehmen, dass das nicht so ist, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe und ich dachte doch, ich hätte die und die Position und jemand anderes ist vor mir. Also erwarten wir, dass es da Hierarchien gibt und dass das, was wir heute hier, jetzt in diesem Zeitalter tun, eine Ewigkeitsperspektive oder eine Ewigkeitsauswirkung hat. Das wird sich, das, was wir heute denken und tun und handeln, wie wir heute handeln, wird sich niederschlagen in unserer Position im Millennium. Die dritte falsche Erwartung ist, dass unsere seelischen Probleme bei Jesu Kommen verschwinden werden. Wie ist es denn bei unserer Wiedergeburt? Bei der Wiedergeburt wird unser Geist neu gemacht. Unsere Seele und unser Körper bleiben fast vollkommen unverändert. Wenn du vor der Wiedergeburt ein magerer Typ warst, dann wirst du nach der Wiedergeburt immer noch mager sein. Wenn du vorher hochintelligent warst, wirst du hinterher auch noch hochintelligent sein. Es gibt ein paar Veränderungen. Ich muss das ein bisschen einschränken. Zum Beispiel Petrus war vor der Wiedergeburt ein Angsthase und hinterher war er sehr mutig. Ich war vor meiner Wiedergeburt depressiv und seit meiner Wiedergeburt ist das wie weggeblasen. Also es passieren ein paar Dinge sofort, aber im Großen und Ganzen nimmst du deine Persönlichkeit mit. Ja, durch die Wiedergeburt wird deine Persönlichkeit nicht total umgekrempelt. So, und beim zweiten Kommen von Jesus erhalten wir einen verherrlichten Körper. Dann haben wir einen neuen Geist, den haben wir jetzt schon, ja? Und dann haben wir einen neuen Körper. Und dann denkt man so, wir haben auch eine neue Seele. Die steht aber nirgendwo. Steht nirgendwo in der Bibel, dass unsere Seele in irgendeinen perfekten Zustand katapultiert wird. Wir nehmen unsere Seele mit. Wir werden uns bestimmt daran freuen, dass wir durch den verherrlichten Körper viele Probleme des heutigen Alltags nicht mehr haben. Also zum Beispiel ist es dann, musst du keine langen Umwege gehen, du gehst einfach direkt durch die Wand und das mit dem Essen, ob man das so direkt braucht. Man kann es zwar wohl, aber man muss es nicht. Also ja. Also es wird uns ein paar Probleme wegnehmen, aber unser Denken wird nicht gleich geschaltet werden durch den verherrlichten Körper.
Aber ich denke auch durch dieses positive Umfeld, was dann einfach da ist, wird sich sehr viel regeln.
Ja, da werden manche Prozesse leichter werden, ne?
Ja.
Reifungsprozesse werden vielleicht leichter werden. Ja. Aber unser Denken, unser Gedankengut und unser unerneuertes Denken, das nehmen wir mit. Unseren freien Willen haben wir auch dabei. Den werden wir nicht verlieren. Wir werden unseren freien Willen weiterhin haben im nächsten Zeitalter. Das bedeutet aber auch, wir können im Millennium falsche Entscheidungen treffen. Wir können anderen Menschen Unrecht tun und sie verletzen. Solange wir einen freien Willen haben, ist das möglich. Und der andere kann entscheiden, dir nicht zu vergeben. Und schon ist der schönste Streit im Gang. Möglich. Eine Möglichkeit, muss nicht so sein, es wird vielleicht weniger oft vorkommen, aber es ist durchaus möglich. Solange Menschen freien Willen haben und zwei aneinander geraten, kann sowas passieren. Die Tatsache, dass wir in einem neuen Zeitabschnitt leben werden, entbindet uns nicht von unserer Verantwortung für uns selber. Dass wir uns mit uns selber befassen. Wie kommen wir eigentlich da drauf? Also irgendwie wird das immer so unterschwellig, wird das mittransportiert, dass wir dass wir im Millennium mit uns selber keine Last mehr haben, dass wir nichts mehr, dass wir nicht mehr für unsere eigene Entwicklung verantwortlich wären. Wie kommen wir da drauf? Komische Vorstellung. Das Millennium ist nicht das Ende des freien Willens und der Selbstbestimmung. Gott will keine Marionetten. Wollte er jetzt nicht, will er auch dann nicht. Marionetten können nicht lieben. So, das war die zweite falsche Erwartung, dass wir also seelisch in einen perfekten Zustand katapultiert werden. Und das war die dritte, Entschuldigung. Und die vierte falsche Erwartung ist, dass die Trübsalzeit für uns Christen furchtbar sein wird. Deswegen will man sich mit diesem Thema nicht beschäftigen, deswegen klammert man das aus, versucht das zu umgehen und zu ignorieren, als ob das Buch der Offenbarung nicht in der Bibel wäre. Ja. Aber, ich meine, da haben wir schon oft drüber geredet, aber es muss an dieser Stelle nochmal gesagt werden, das Gericht gilt nicht uns. Das Gericht, was während der Trübsalzeit ausgeübt wird, gilt nicht uns. Es wird darüber gerichtet, ob du zu Jesus gehörst oder nicht. Gehörst du zu Jesus, gilt dir das Gericht nicht. Unsere Rolle aber in dieser Zeit ist, den Unterschied sichtbar zu machen. Das steht in Malachi 3 zum Beispiel. Dann wird der Unterschied wieder sichtbar zwischen denen, die zu Gott gehören und die nicht zu Gott gehören. Und dieses Dann ist eben genau diese Zeit, die Zeit am Ende des Zeitalters. Wir sollen den Unterschied sichtbar werden. Die Herrlichkeit Gottes wird aus unseren Poren rausstrahlen. Die Leute werden auf der Straße sehen, dass du ein anderer Typ bist. Dass du nicht unter derselben depressiven Glocke rumläufst wie alle anderen, sondern dass mit dir was anderes ist. Sollte so sein. Aber das tun sie auch schon, ja. Das tun sie auch schon, es wird immer mehr. Also an uns wird die Herrlichkeit Gottes immer mehr sichtbar. Der einzige Wermutstropfen dabei ist, das gefällt manchen Menschen nicht, die von Dämonen besessen sind. Die wollen uns dann killen. Ja? Deswegen wird es Verfolgung geben und es wird auch Märtyrer geben, die sterben werden, weil sie ermordet werden. Aber wir wissen, was am Ende dieser Zeit steht. Die Hochzeit des Lammes. Und eigentlich freut sich doch jede Braut auf ihre Hochzeit. Ja. Sogar im Krieg wurde geheiratet. Und der Bräutigam hat sich auch da auf seine Braut gefreut. Egal wie die Umstände sind, wir freuen uns auf Jesus. So, und deswegen haben wir ja allen Grund zur Freude. Und wir sagen, wie gesagt, freut euch alle Zeit. Aber ich will euch einfach jetzt mal ein bisschen herausfordern, euch selber zu checken. Wenn du keine freudige Erwartung auf das zweite Kommen von Jesus hast, dann bist du vielleicht einer von diesen vier falschen Vorstellungen auf den Leim gegangen. Und wenn das so ist, dann befass dich damit. Dann lies die relevanten Bibelstellen. Schau dir das an. Wenn der Ruf, ja, Herr, komme bald, die Verzweiflung ist, dass du es nicht mehr aushältst, dann bist du falsch gepolt. Der Ruf, Herr, komme bald, sollte die Freude der Braut sein, die jubelnd darauf wartet, dass er jetzt dann wiederkommt. Versteht ihr den Unterschied? Also, mein Tipp ist, lasst uns die Zeit nutzen, die wir jetzt noch haben, um unseren Bräutigam immer besser kennenzulernen. Und er stellt sich uns vor, er offenbart sich. Und ich will einfach als Abschluss, die Art, wie er sich uns zeigt, nochmal lesen aus dem Hohelied. Ein Vers, Hohelied 4,9. Du erreichst mein Herz. Ein Strahlen deiner Augen entfesselt meine Liebe. Meine Geliebte, meine Ebenbürtige, meine Braut. Ich bin atemlos, überwältigt. Durch einen kleinen Blick deiner anbetenden Augen, denn du hast mir das Herz geraubt. Deine Liebe hält mich wie eine Geisel gefangen und auch die Anmut der Gerechtigkeit, die auf dir ruht. So schaut er auf uns und den sollen wir kennenlernen. Und ja, wenn jemand dich so liebt, ja, dem näherst du dich doch gerne, oder?
Lies nochmal mit ein bisschen mehr Schmack.
Komm, liest du doch mal.
Das muss ein Mann lesen.
Muss ein Mann lesen?
Ja, ein bisschen mehr. Also das ist ja...
Ha, geh mal rüber.
Knochen nur. Beruf dich mal mit... Schmack.
Nicht Schmalz.
Also, jetzt mal randvoll.
Ich muss jetzt erstmal lesen, selber lesen, was ich da lese. Du erreichst mein Herz. Ein Strahlen deiner Augen entfesselt meine Liebe. Meine Geliebte, meine Ebenbürtige, meine Braut. Ich bin atemlos, ich bin überwältigt durch einen kleinen Blick deiner anbetenden Augen, denn du hast mir das Herz geraubt. Deine Liebe hält mich wie eine Geißel gefangen und auch die Anmut der Gerechtigkeit, die auf dir ruht.
Es ist anspruchsvoll, ne? Das auf der einen Seite dieses Boah, das zu konfrontieren, was er anfangs sagte, jetzt Kai, und dann diesen liebenden Gott, der uns auf Augenhöhe begegnen will und dahin schmachtet, weil wir ihn anbeten. Das ist einmal dieses liebende, oder ich sage jetzt mal diese Lammesnatur, diese liebende Natur, und auf der anderen Seite der Löwe, der Gerechtigkeit ausübt. Und beides ist Gott, beides gehört zu ihm. Aber er hat vorher festgelegt, wer zu ihm gehört und eben wer nicht, durch die eigene Entscheidung, die wir treffen. Ne? Und wir können alle die Entscheidung treffen, mit ihm zu sein.
Oder? Darf ich einen kurzen, ein kurzes Bild dazu erzählen?
Möchtest du mir nicht vor?
Ich habe vor einem halben Jahr etwa einen Traum gehabt. Den trage ich jetzt so lange mit mir rum und frage immer wieder, Herr, was soll ich damit machen? Und wir haben uns neulich die Predigt vom Anatol angehört, wo es um das Himmelreich Gottes ging. Und ich habe den Eindruck gehabt, ich soll es dem Anatol erzählen. Und ohne zu wissen, dass er heute da ist, hatte ich den Eindruck, ich soll es ihm heute erzählen. Ich wusste nicht, dass ich dir jetzt den Traum von hier vorne erzähle. Ich habe geträumt, ich stehe in einem dunklen Raum. Ich selber habe geleuchtet, es kam von oben ein Licht auf mich und hat mich leuchten lassen. Und ich wusste nicht, wo ich bin, und ich habe geschaut. Und ich habe gesehen, dass um mich herum strahlend leuchtend weißer Sand runterfällt. Und wie ich genauer wissen wollte, wo ich bin, wollte ich nach oben schauen. Und dann kam eine Stimme von oben, eine mächtige Stimme, und hat gesagt, Udo, schau nicht nach oben, schau jetzt nach unten. Ich habe in dem Moment gewusst, ich darf nicht in dieses Licht gucken. Und wie ich runtergeschaut habe, habe ich gesehen, dass ich wie in einer Art Sanduhr mich befinde. Und dieser weiße Sand, der auf mich runterrieselt, der ging mir schon bis über die Knie. Und dann habe ich gedacht, oh, scheint nicht mehr lange zu gehen, bis irgendetwas kommt. im nächsten Moment hat sich meine Perspektive geändert. Ich habe mich nicht mehr mit eigenen Augen blicken sehen, sondern ich habe mich von außen gesehen. Und ich habe gesehen, wie der Sand, in dem ich stand, an mir hochgestiegen ist, bis ich vom Sand komplett weg war. Und wie ich das gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Angst gehabt, ich habe keine Befürchtung gehabt. Ich habe nur den Eindruck gehabt, dass irgendwas mit mir ist, was mich komplett einbindet. Und im nächsten Moment kam diese mächtige Stimme von oben und hat gesagt, ein Mensch wird jetzt, auf dem Jetzt lag eine Betonung, wird jetzt das Himmelreich Gottes auf Erden errichten. Und mit dem Bild beschäftige ich mich jetzt schon seit der Zeit und ich weiß, dass ich so Sachen eigentlich nicht selber auslegen darf, aber ich habe zum Beispiel eine Bibelstelle gefunden, wo Jesus sagt, das Himmelreich Gottes ist nahe. Also wie Jesus da war, war es wohl nahe noch nicht da. Aber ich habe den Eindruck, dass jetzt bald irgendwas Entscheidendes passiert. Danke.